Wenn wir uns die großen Probleme der Welt anschauen, ob es Krankheiten sind, die noch nicht geheilt sind, Klimawandel und Co., wir können sie alle aufzählen, dann wird bei den meisten wahrscheinlich irgendwo auch ein Stück Tieftechnologie eine Rolle spielen, um die Lösung herbeizuführen. Und das merken jetzt viele und haben auch wieder eine Wertschätzung für den Ingenieursgeist, nicht, dass der komplett weg gewesen wäre. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, mit welchem Momentum die Startup-Landschaft, die Investorenlandschaft wieder auf die Wissenschaften draufschaut, auch sich diese Welten aufeinander zubewegen und versuchen, wieder Wege zu finden, wie man eng zusammenarbeitet, dann ist das das, was irgendwann mal das Silicon Valley begründet hat, diese Zusammenarbeit. Und da wollen wir ja auch hier in dem Land weg.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Thorsten Lambertus. Genau genommen bin ich eigentlich heute der Gast, denn wir nehmen den Sprint-Podcast heute live vor Publikum in der European School of Management and Technology in Berlin auf. Genauer im Institute for Deep Tech Innovation an der ESMT, deren Geschäftsführer Thorsten ist. Danke, Thorsten, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Freue mich sehr. Danke, dass du da bist. Und jetzt haben wir ein spannendes Gespräch.
Deep Tech, so heißt euer Institut. Kürzer Deep. Lass uns mit dem Begriff anfangen. Was sind eigentlich genau tiefe Technologien?
Ja, vor zum Start meiner Karriere hieß es noch Hightech. Ich habe schon Toughtech gehört beim MIT, Complextech, unterschiedliche Begrifflichkeiten. Deep Tech hat sich so mittlerweile als de facto Standard herausgebildet. Dieses Attribut Deep, Tough, Complex stellt irgendwie darauf ab, dass es rund um diese Technologie geht, die anders gestaltet ist, vielleicht bei anderen Arten von Innovation. Es geht darum, dass hier speziell ein Technologierisiko vorhanden ist. Also wir kommen wirklich tief aus der Wissenschaft. Wir kommen von neuen Errungenschaften, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgebaut haben. Und dann ist das Wesen dieser Innovation, dass man dieses Technologierisiko über die Zeit noch begreifen muss, dass man daraus neue Geschäftsmodelle entwickelt, dass man daraus neue Produkte entwickelt. Und das stellt einen vor eine ganze Menge von spezifischen Herausforderungen. Wenn wir uns anschauen, E-Commerce-Innovationen, SaaS-Modelle und Co., da ist vielleicht heute der Software-Part stark zu greifen. Und da geht es eher darum, treffe ich die richtigen Kunden, treffe ich die richtigen Märkte, baue ich ein Geschäftsmodell drumherum. Und bei den tiefen Technologien geht es auch speziell darum, dann das weiterzuentwickeln in die entsprechenden Produkte, brauche aber vielleicht viel Geld für diese R&D. Die Zyklen, um diese Produkte weiterzuentwickeln, bedeuten deutlich mehr Zeit, die ich dafür brauche. Wir haben vielleicht Spezialexpertise bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die überhaupt dazu führen, dass ich diese Technologien und die Produkte weiterentwickeln kann. Und da ist ein ganzer Rattenschwanz hinten dran, bis hin zu dem Kapital, was dann auch verstehen muss, wie kann ich denn mit diesem Typus Innovation umgehen, wie viel Geld braucht es dafür und wie kann ich das Ganze dann auch zum globalen Business machen. Also etwas, was es schon seit vielen Jahrhunderten schon gibt, Deep Tech eigentlich, aber jetzt auch wieder stark on vogue ist und das ist auch richtig so.
Der Buchdruck war auch mal eine tiefe Technologie. Die hat auch ziemlich viel Geld gebraucht, was es dann auch gab, von fürstlicher Seite in dem Fall. Du hast eben den Begriff Technologierisiko genannt. In der Innovationsforschung steht er in Abgrenzung zum Marktrisiko. Kannst du uns mal ein bisschen erklären, worin genau der Unterschied zwischen beiden liegen?
Genau, also wenn wir das uns irgendwie als Matrix vorstellen, dann haben wir Themen, wenn ich jetzt hier einen neuen Laden aufmache, hier in Berlin oder einen neuen Dönerladen aufmache, dann habe ich am Ende des Tages kein Marktrisiko, weil ich weiß, es gibt Kunden dafür. Es gibt kein Technologierisiko, weil ich weiß, wie es funktioniert. Das ist einfach, da sprechen wir schon gar nicht von Innovation. Dann gibt es Themen, wo ich vielleicht neue Geschäftsmodelle entwickle, die vielleicht dazu führen, und wir haben eine ganze Welle allein hier in Berlin gesehen, im E-Commerce-Bereich, die Zalandos und Co., die Rocket Internet Schmiede. Da war die Frage, wie ich aus dieser Internetökonomie neue Produkte entstehen lasse, die Menschen nutzen, wie das nachher als Geschäft auch tragfähig ist. Das ist aber technologisch so Commodity geworden, dass ich heute eigentlich weiß, wie ich das bauen kann. Und jeder hat irgendwie einen Baukasten fast, mit dem kann ich meine eigene Website bauen und entsprechend Geschäft aufstellen.
Also sowas zum Beispiel, 10 Minuten Lieferdienst, das ist zwar technisch relativ leicht absehbar, wir wissen aber eigentlich nicht, ob es genug Kunden gibt, die dafür bereit sind, ausreichend viel Geld zu bezahlen, exakt, um diese Bequemlichkeit sich einzukaufen.
Genau, und das ist das Marktrisiko, was in jeder Innovation auch drinsteht, weil Innovation bedeutet, ich baue etwas Neues, das kennt noch so keiner und das ist eine Dimension, die ich greifen muss. Und bei Deep Tech kommt eben hinzu, dass auf dieser Technologierisikoseite auch Dinge sind, die ich erst greifen muss, die ich entwickeln muss und das kommt dann inhärent mit neuen Computing-Technologien, vielleicht neuen energetischen Fusionsenergie-Themen, Biotechnologien, da bin ich ganz schnell in Bereichen, wo ich auch auf dieser Dimension Neues entwickle und da kommt man nachher vielleicht auch dahin, dass wir über radikalere oder auch im Sinne der Sprint-Übersprung-Innovation reden.
Sind Deep Innovation immer wissenschaftsnah? Oder anders gefragt, wie hängt gewissermaßen tiefes Wissen und tiefe Innovation, tiefe Technologie zusammen?
Ich möchte gerne so an diesem Begriff aufhängen, tiefer Technologie. Das ist, wie gesagt, ein spezieller Bereich von Innovationen, die oft aus den Wissenschaften kommen, weil es eben tiefe technologische Expertise benötigt. Ich denke aber generell, ich bin großer Fan von Innovationen, die auf tiefer Expertise beruhen. Das kann eine tiefe Marktindustrie-Expertise sein, die entsprechende Erkenntnisse darüber zu haben, wo noch Probleme, wo Lücken sind, in die ich rein innovieren kann. Auf der technologischen Seite, da haben wir bereits viel drüber gesprochen. Und das ist ja auch vielen Gründerinnen und Gründern gemeint, die neu in eine Branche reinkommen, dass sie unglaublich schnell lernen. Weil das ist ja etwas, was ich irgendwo messen kann, wo ich auch sagen kann, da ist jemand gut im Innovieren, weil er stetig mit jeder neuen Produktgeneration, mit jedem Kundeninterview neu lernt. Und so beruht für mich viele spannende und dann auch nachher erfolgreiche Innovationen auf tiefer Expertise, die entweder schon da war oder die ich mir eben hart erarbeitet habe.
Zumindest in der Innovationsforschung und natürlich auch da draußen in der Startup-Landschaft ist der Begriff Deep Tech auch sowas wie ein Trendbegriff. Liegt das daran, dass die niedrig hängenden Früchte der Innovation alle geerntet sind?
Ich glaube, zu jedem Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte gab es niedrig hängende und hochhängende Früchte. Wir haben in den letzten Jahren eine klasse und sehr spannende Digitalisierungswelle gesehen. Wenn man sich mal so vorstellt, ist ja ähnlich mit dem Internet gewesen wie mit dem Gold Rush. Da war auf einmal ein neuer Kontinent zu erobern. Da sind die Leute rüber, haben Geschäft aufgebaut. Und wie mit der digitalen Welt kam so eine Ebene in unsere Welt. Die gab es vorher nicht. Da kann ich unglaublich viel reinbauen. Die kann ich auch mit der physischen Welt miteinander verbinden. Da kommen irgendwie Bits and Atoms zusammen. Das ist hochspannend. Aber klar, da ist, ich möchte nicht sagen ausinnoviert, aber dadurch, dass es auch teilweise heute so Commodity-Technologien sind, so einfach zugänglich sind, sind natürlich auch die Barrieren einzusteigen eher geringer. Und darüber hat sich ja die ganze Gründerwelle in den letzten Jahrzehnten auch getummelt, tolle Geschäfte draus gebaut. Und jetzt kommen wir eben zu digitalen Technologien wie der künstlichen Intelligenz. Wir kommen wieder zu Technologien, die tief aus den Wissenschaften, aus den großen Forschungseinrichtungen kommen. Und ja, von daher, das sind etwas komplexere, toughere, deepere Früchte, die wir jetzt ernten müssen.
Sie sind deep, aber sie hängen hoch.
So ist es.
Verstanden. Ihr seid eine Business School, also blickt ihr jetzt zunächst erstmal auf das Feld, natürlich durch eine betriebswirtschaftliche oder vielleicht ökonomische Brille, eine volkswirtschaftliche. Wenn du jetzt so auf diese Landschaft guckst, wo sagst du, liegen zurzeit aus deutscher oder europäischer Perspektive die größten Potenziale für tiefe Technologien oder anders formuliert, um mit tiefen Technologien auch ökonomisch erfolgreich zu werden?
Ich bin immer Vertreter der These gewesen, dass unser Startup-Ökosystem über viele Jahre an unserem eigentlichen Asset vorbeigeflogen ist. Und dieses Asset ist in den Forschungseinrichtungen versteckt. Das sind all die Leute mit einer hohen Technologiekompetenz, die teilweise auf Dekaden von wissenschaftlichen Erkenntnissen die Dinge noch verfeinern und neue Dinge entwickeln. Und das zu hebeln, das muss der neue Geist sein. Das muss irgendwie das Momentum sein, was wir kreieren. Von daher glaube ich, dass das genau der Weg ist, den das Ökosystem jetzt gehen muss. Und da ist für mich erstmal, weil du gefragt hast, wo sind denn die großen Potenziale zu hebeln, wir müssen auch den Transfer von Technologien per se innovieren. Das ist für mich so dieses erste Innovationsfeld. Wie werden wir eigentlich als Volkswirtschaft wieder richtig stark da drin, zu sehen, welche Potenziale es in den Forschungseinrichtungen gibt, daraus neue Weltunternehmen zu bauen, die entsprechenden Geschäftsopportunitäten daraus zu entwickeln. Und das ist der erste große Potenzial, dem wir uns stellen müssen. Und dann werden die Dinge ihren Gang gehen. Wir werden keinem Unternehmer irgendwo den Weg vorschreiben können und dann laufen alle hinterher, sondern das ist ja der Geist des Unternehmers, dass er selber die Chance erkennt, sie entwickelt. Und da gibt es unterschiedliche Technologiebereiche und das finde ich besonders spannend, die konvergieren. Ich habe ein Jahr im Pharmabereich, genauer gesagt in Neurowissenschaften gearbeitet. Wenn man sich überlegt, was gerade an Brain-Computer-Interfaces entwickelt werden, die uns irgendwo eine Schnittstelle zu unserem Gehirn ermöglichen. Wenn wir dann sehen, was für eine Rechenpower mit Quantum Computing in Zukunft möglich sein könnte. Wenn wir das verbinden mit schlauen Algorithmen und KI und dann irgendwo da eine Verbindung herstellen, dann ist das für mich eine Konvergenz von Technologien, die finde ich A, hochspannend, B, weiß noch nicht, wo sie mich hinführt oder uns hinführen wird. Aber es ist gerade das Spannende, das genau zu beobachten. KI in der Materialentwicklung, in der Biotechnologie, wo wir hier viel auch am Institut machen. In dem Gesundheitsbereich sieht man dieses Zusammenwachsen von unterschiedlichen Technologiefeldern. Also nicht, dass ich antizipieren könnte, wo sind die großen Dinge, aber es wird passieren und sie kommen gerade zusammen.
Du sagst, wir hebeln oder auch heben dieses Potenzial nicht da, wo es eigentlich ist. Nämlich da, wo im Grunde nach wie vor in der deutschen Forschungslandschaft jede Menge Schätze vergraben sind, die man eben nur heben müsste. Kurze Status-Quo-Analyse. Warum wurden die denn in den letzten Jahrzehnten nicht ausreichend gehoben. In den Jahren 1870 bis 1930 ist das ja auch ganz gut gelungen.
Ja, erstmal war da so eine Wahnsinns-Opportunität. Wir haben eben darüber gesprochen, Digitalisierung, Internet kam und sich erstmal viele darauf gestürzt haben. Darüber hinaus dieses Innovationswesen für mich einfach mit deutlich weniger Ressourcen einherging. Es war irgendwie schneller, einfacher zu heben. Man kann schneller zum Exit. Man brauchte weniger Invest, um das Produkt zu entwickeln. Und damit sah gefühlt erstmal dieser Technologiebereich oder was wir heute Deep Tech nennen, ein bisschen unattraktiver aus. Und jetzt kommt man wieder darauf, wenn wir uns die großen Probleme der Welt anschauen, ob es Krankheiten sind, die noch nicht geheilt sind, Klimawandel und Co., wir können sie alle aufzählen, da wird bei den meisten wahrscheinlich irgendwo auch ein Stück Tieftechnologie eine Rolle spielen, um die Lösung herbeizuführen. Und das merken jetzt viele und haben auch wieder eine Wertschätzung für den Ingenieursgeist, nicht, dass der komplett weg gewesen wäre, aber wenn ich mir jetzt anschaue, mit welchem Momentum die Startup-Landschaft, die Investorenlandschaft wieder auf die Wissenschaften draufschaut, auch sich diese Welten aufeinander zubewegen und versuchen wieder Wege zu finden, wie man eng zusammenarbeitet, dann ist das das, was irgendwann mal das Silicon Valley begründet hat, diese Zusammenarbeit. Und da wollen wir ja auch hier in dem Land wieder hin.
Welche Rolle spielt dabei das Deep Tech Institute von dir? Wo seht ihr euch? Was ist euer Auftrag? Was ist euer Ziel?
Unser Ziel ist es, der natürliche Komplementär zu den Wissenschaftseinrichtungen zu sein, also zu den Fraunhofer, Max Plancks, den großen Universitäten da draußen, weil jede Invention braucht irgendwo ein Stück Business, um daraus Innovation zu machen. Dafür stehen wir als Business School. Wir sind sehr international. Wir haben Entrepreneurship in unserer DNA und dank auch Joachim Faber, der Initiator dieses Lehrstuhls war, vom Francis de Vericourt, meinem akademischen Counterpart, der gesagt hat, wir müssen Management und Technologiewelt enger zusammenbinden und deswegen brauchen wir dafür ein Vehikel an der ESMT als Business School und wir möchten diejenigen sein, die von der unternehmerischen Ausbildung von Forschern bis hin dazu zu helfen, auch konkrete Spin-off-Projekte, dass sie einen Weg in den Markt finden und dann den Deep-Tech-Startups da draußen zu helfen, groß und erfolgreich zu werden. Das ist die Grundmission, mit der wir angetreten sind Ende 2022 und die wir jetzt stetig entwickeln.
Was ist das pädagogische Konzept dahinter oder anders gefragt, wie funktioniert das? Wie bringe ich diesen wissenschaftsnahen Nerds Unternehmertum bei? Oder wie interessiere ich klassische Unternehmer dafür, eben sich in diesem Bereich zu tummeln, wo die Nüsse ja oft härter zu knacken sind als in anderen?
Ja, sehr gute Punkte. Vielleicht gehen wir ein Stück durch das Spektrum der Aktivitäten, die wir haben, weil wir dann auch auf all diese Themen kommen. Also zum Ersten, auch das ist spannend, wenn man sich die Literatur anschaut im Innovationsmanagement. Es gibt wahnsinnig wenig Forschung über diesen speziellen Typus Deep Tech Innovation. Da sind wir sehr froh, dass wir hier mit Francis und dem Lehrstuhl eine Möglichkeit haben, uns auch den von der Forschungsseite zu widmen, wie dieses Beast Deep Tech denn eigentlich funktioniert und welche Rahmenbedingungen es braucht. Dann, wir haben über das Thema Ausbildung gesprochen. Wir sind Nummer 5 weltweit, was Customized Programs angeht hier in der ESMT. Insofern, wir wissen, wie man Education auf die entsprechende Zielgruppe zuschneidet. Und das versuchen wir eben auch für diese spezielle Zielgruppe Forscherinnen und Forscher. Wir haben unter anderem die Life Science Entrepreneurship Academy gestartet, die genau den Leuten, die so ein grobes Verständnis davon haben, ja, was dieses Entrepreneurship ist, dass vielleicht auch der eigene Karriereweg sein könnte, zum einen das Handwerkszeug an die Hand gibt, aber vielmehr den Impuls gibt und die Motivation gibt, genau diesen Karriereweg zu gehen. Weil gerade für die Zielgruppe ist das nicht trivial, genau daran zu denken. Ich erinnere mich noch, als ich bei Fraunhofer gestartet bin, 2013, oder ich gehe vorher, habe ich an der Wirtschaftsuni Wien, also auch quasi in der Business-Uni und School, promoviert. Wenn ich da im Klassenraum Entrepreneurship gesagt habe, dann hatten sie alle so große Augen, wollten mehr lernen und haben angefangen zu arbeiten. Als ich dann zu Fraunhofer gekommen bin, ich weiß noch, mein erster Vortrag, ein Hörsaal, viele Forscherinnen und Forscher im Raum, ich habe begonnen, den Vortrag zu halten, was wir jetzt eigentlich vorhaben, um mehr auch Unternehmertum zu prägen. Und ich weiß noch ganz genau, da hinten rechts in der Ecke auf dem einen Stuhl, da saß der Kerl, der fing nach 3 meiner Sätze an, da wegzuknacken und hat geschlafen. Und da habe ich gesehen, das ist eine andere Zielgruppe, die musst du erstmal heranführen an, hey, das ist etwas, was auch für dich spannend ist. Das kannst du für dich auch als Karriereweg sehen und du kannst aus deinem technologischen Können und Verständnis noch viel mehr tun, als nur zu publizieren und Patente anzumelden. Auch das ist ein valider Karriereweg, den braucht es. Aber eben das oben noch zu veredeln mit einem unternehmerischen Reise, das ist etwas, was wir ihnen näher bringen müssen.
Aber du kannst sie ja nicht zum Jagen tragen.
Wir können sie nicht zum Jagen tragen. Das ist übrigens das Spannende, weil die meisten Leute glauben, bei diesen Entrepreneurship Education Programmen, gerade für diese Zielgruppe, geht es um das Programm an sich. Die erste große Frage ist, wie kriege ich Leute, die mit diesen Gedanken eigentlich kaum gespielt haben, überhaupt dazu, wenn ich es Entrepreneurship Education nenne, teilzunehmen. Und das ist so mal das Erste, wo es ganz viel erstmal generell um Kommerzialisierung geht, um Lust daran, aus der eigenen Technologie ein Produkt zu machen und erstmal einen Kanal zu finden, sie reinzuholen. Und dann, wenn wir das fortführen, das haben wir übrigens auch gemessen bei unserer ersten Lizard, wie wir die Life Science Entrepreneurship Academy nennen, hat es, und es hat um 50% ihre Motivation gesteigert, gemessen vor der School und nach dem Programm, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Also erstmal den Impuls zu setzen, ja, ich kann das und ich will das und jetzt gehe ich vielleicht auch diesen Weg. Und dann können wir uns, wie gesagt, über die Hard Skills auch unterhalten. Das ist eher der einfache Teil. Und so gehen wir an diese Zielgruppe heran. Du hattest gefragt nach, wie matcht man am Ende des Tages die Wissenschaftler, die vielleicht ein tolles Stück Technologie haben, aber vielleicht selber nicht der Gründer sind oder vielleicht zumindest nicht der CEO sind.
Sondern CTO in der Regel. Also das hat man ja ganz oft, ne? Dass du Leute, so arbeitet die TUM ja auch sehr erfolgreich, dass sie es eben schafft, den CEO aus den Betriebswirtschaften zu nehmen und den CTO dann aus ihren Ingenieurswissenschaften oder ihren Naturwissenschaften und die dann gut zu matchen. Wie macht ihr das? Oder,
und in der Theorie hört sich das natürlich genauso einfach an, wie du es gerade erklärt hast. In der Praxis wahnsinnig schwer, die Menschen zusammenzubringen. Bei uns heißt das Programm Deep Pioneers, beruht auch auf einer Methodik, die ich für über 3 Jahre mit dem Team bei Fraunhofer entwickelt habe, um genau das zu verstehen. Erstmal, welche Person ist da gesucht? Wie finde ich jetzt einen erfahrenen Unternehmer, der eher vielleicht von der Business-Kompetenz kommt und matche den mit jemandem, der technologisch kommt? Das hat erstmal, müssen die sich inhaltlich finden. Die kommen aus 2 sehr unterschiedlichen Welten. Dann wird für mich in dem Bereich Teamentwicklung sehr viel, zu Recht natürlich über Heterogenität, Diversität im Team gesprochen. Das ist auch richtig. Das brauchen wir auf der Kompetenzseite. Müssen wir ganz klare Rollenverteilung haben, aus unterschiedlichen Expertisefeldern kommen, worüber zu wenig gesprochen wird und wo wir auch in diesem Kontext drauf achten, ist zu sagen, sie müssen aber auch homogen in ihrer Motivationslage sein, in der Art und Weise, mit welcher Ambition sie da reingehen, in ihrem Arbeitsverständnis. Ich kann mich an ein Team erinnern, Fraunhofer Institut aus Dortmund, die 3 Jungs, die damals unterwegs waren, die hatten gefühlt, waren die ständig im Streit, wenn wir mit denen im Workshop waren und haben neue Themen angefasst. Die hatten aber eine Art für sich, gemeinsam Konflikte zu lösen, dass die da immer gestärkt herausgegangen sind aus jeder Art und jedem Konflikt, den sie gemeinsam geführt haben. Gleichzeitig hatten sie sehr unterschiedliches Verständnis davon, was wollen wir eigentlich mit diesem Unternehmen machen? Soll das ein VC-Case werden, groß machen, schnell verkaufen, reich werden? Und andere vielleicht im Team, die gesagt haben, naja, wir möchten einen typischen deutschen Mittelständler, möchten sauber aus unserem eigenen Cashflow heraus entwickeln. Und wenn du hier heterogen bist im Team, hast du ein Problem. Und von daher, wir suchen im Kern gemeinsam auch bei den Forschungseinrichtungen die Themen, wo nachher noch der Co-Founder fehlt oder mehrere. Und nach all den Facetten, die ich gerade genannt habe, bringen wir die zusammen, sehr behutsam. Da sind auch Teamcoaches dabei und helfen denen gemeinsam eine Vision, aber auch eine Idee der Zusammenarbeit und der Ambition zu entwickeln.
Okay, die haben sich gefunden. Was passiert dann? Ihr arbeitet viel mit einem Programm aus Kanada.
Wir haben das Creative Destruction Lab geholt, was speziell entwickelt worden ist vor über 10 Jahren für, ich bin gegründet, ich bin Deep Tech, aber ich habe kein Verständnis, wie ich einen Markt aufbaue, ein Geschäftsmodell und am Ende des Tages auch eine Organisation. Das ist im Kern ein Mentoring-Programm, wie jedes Startup. Man sollte sich auf etwas fokussieren, was man sehr, sehr gut kann. Und im Kern ist das Creative Destruction Lab ein Mentoring-Programm, was es geschafft hat, mittlerweile an 13 Standorten weltweit, in insgesamt 35 verschiedenen thematischen Streams, immer einen Top-Pool an Mentoren und Mentoren aufzubauen, die den Startups helfen. Jetzt gibt es viele Mentorprogramme, aber die Qualitätsstufe, und mir wird bis heute jeder einzelne Mentor, den ich auch bei uns einladen möchte, vom Gründer und CEO in Kanada abgesegnet, entspricht er den Qualitätsstandards. Das macht es besonders. Plus darüber hinaus, es ist sehr spezifisch, bedeutet, es gibt Streams, die machen Neuro oder nur Blockchain. Wir machen einen Health Stream hier und die Expertise ist immer gepoolt. Erfolgreiche, geexitete Entrepreneure, Investoren, die Karten in dem Bereich unterwegs sind, Leute aus dem Corporate-Umfeld, die viele Jahre in dem Feld unterwegs sind, Wissenschaftler, weil auf die Seite müssen wir natürlich auch achten, das alles in einem Raum zusammenzubringen, also eine Art Silicon Valley oder Boston Area in einem Raum reingepackt, weil da als Gründer findest du all das an Expertise, was du brauchst.
Wie sieht so ein Prozess aus, den wir jetzt auch einen Teil der Gründerinnen und Gründer, die von der Sprint gefördert werden, durchlaufen dürfen? Was erwartet die? Wie wird dann so ein Mentorenteam mit denen arbeiten, Schritt für Schritt?
Ja, im Kern sind das über 8 Monate 4 ganztägige Sessions. In denen kommen die Mentoren mit den Startups zusammen. was passiert. Sagen wir, der Vormittag ist Diagnostik. Die Mentoren gehen in unterschiedlichen Konstellationen auf die Teams und versuchen mit all ihrer Expertise herauszulösen, was sind deine wesentlichsten Herausforderungen und Challenges, die du gerade hast. Zweitens werden dann all diese Erkenntnisse zusammengetragen in dem, was wir eine Large Room Discussion nennen. Großer Raum, alle Mentoren, ein Startup nach dem anderen betritt die Bühne. Und dann gibt es eine Diskussion von uns wirklich, das ist German-Canadian Engineering, das ist richtig getaktet. 10 Minuten, da wird nicht viel gequatscht, sondern die Moderatoren müssen dafür Sorge tragen, dass all diese Extrakte aus der Diagnostik im Vormittag die Mentoren dahin führen, zu sagen, wir setzen diese 3 Top-Prioritäten für dieses Team für die nächsten 8 Wochen bis zur nächsten Session. Und dann gibt es am Ende noch etwas, wenn alle Startups den Raum verlassen haben, das nennt sich Deliberation. Und da können Mentoren die Hand heben, Startups zu mentorieren. Und so kommt es dann zu der Selektion. Es gibt aber genauso Startups, die bekommen keine Hand und dann fliegen sie auch aus dem Programm. Also insofern auch darwinistisch aufgebaut, dass nicht alle, die vorne reinkommen, auch hinten wieder rauskommen. Das mögen wir sehr an diesem Programm. Und so funktioniert das als Prozess.
Also kreative Zerstörung braucht gelegentlich auch echte Zerstörung. Destruktive Zerstörung, verstehe. Der Begriff Ökosysteme, der spielt natürlich im Grunde in jedem wirtschaftlichen Kontext eine wichtige Rolle. Er spielt in jedem Innovationskontext eine wichtige Rolle, aber er spielt, glaube ich, bei den wissenschaftsnahen Gründungen eine besonders wichtige Rolle. Warum ist das so?
Weil so viel Komplexität da drin ist und ich so viele Ressourcen brauche, um daraus auch wirklich das Geschäft und das Business zu machen, was ich mir vorstelle. Und das hat erstmal, fängt das mit dieser Schnittstelle an, dass ich, wir haben schon gerade darüber gesprochen, ich habe eine wissenschaftliche Erkenntnis. Vielleicht brauche ich noch eine weitere Technologie, damit daraus das Produkt wird, das die eigentliche Lösung ist. Ich brauche vielleicht einen Business Co-Founder am Ende des Tages, den muss ich auffinden, der muss draufpassen. Dann brauche ich den ersten Investor, der in der Lage und willens ist, dieses Risiko zu gehen. Dann muss ich irgendwann auch anfangen, in unserem Sprech wäre das mein Geschäft zu validieren. Da brauche ich irgendwie einen Kunden für. Den finde ich auch nicht beliebig quer über die Welt, sondern den habe ich am besten vor der Haustür. Und das macht dann irgendwo die ganze Rezeptur aus, die ich an einem Ort vorfinde, ein Ökosystem, was mir hilft, bestmöglich auch solche komplexen Deep-Tech-Innovationen in den Markt zu tragen und erfolgreich zu machen. Und das ist ja, ich habe gerade schon darüber gesprochen, ob man irgendwie Silicon Valley, Boston, Israel, wir können die großen Ökosysteme durchgehen. In der Natur dessen, was sie so stark macht, ist, dass sie all diese Ressourcen und Player an einem Ort bündeln.
Digital funktioniert das nicht? Oder nur eingeschränkt?
Nur eingeschränkt. Ich fand das interessant. Corona hat uns ja da ein Experiment auferlegt. Schaffen wir es eigentlich, diese ganzen Ökosysteme, Programme und Co. auch in die virtuelle Welt zu übersetzen? Ich habe da nie dran geglaubt tatsächlich. Wenn ich jetzt drauf schaue, glaube ich auch, hatte ich recht. Nichtsdestotrotz hat diese virtuelle Welt es geholfen, diese Formate und Ökosysteme auch nochmal anders zu vernetzen. Aber am Ende des Tages für Innovation müssen die Leute sich in einem Raum treffen. Da entsteht die Chemie, da entstehen die gemeinsamen Gedanken und Ideen. Und anders funktioniert es aus meiner Sicht nicht.
Wenn man dir zuhört, dann spürt man genau, wie sehr du für dieses Thema brennst. Wie bist du denn zum Thema Innovationsförderung gekommen?
Gestolpert. Also ich habe aus einem Geist kommend, wo mir meine Eltern hauptsächlich, was Karriere angeht, Stabilität mitgegeben haben.
Lehrer wäre doch auch was Schönes.
Meine Mutter würde bis heute, liebe Mama, wenn du dann zuhörst, würdest du mir bis heute sagen, Lehrer wäre doch ein guter Karriereweg für dich gewesen. Mag sein. Gleichwohl habe ich mich mit Wirtschaftsingenieurwesen an der RWTH Aachen maximal breit aufgestellt, an der hochrenommierten Uni. Bin aber irgendwann über einen Kollegen in einen Kommilitonen reingestolpert, diesen Kurs Technologie, Innovationsmanagement. Und dieses systematische Entwickeln von Neuem, diese Neugierde auf, was kommt eigentlich morgen, das hat mich so getriggert, dass ich dann eigentlich auch nichts mehr anderes machen wollte. Ich bin ein halber Bauingenieur, Baumbranche habe ich gleich verworfen und dann habe ich mich nur noch in diesem Feld getummelt. Irgendwo an dieser Schnittstelle Forschung zu Innovation, das Interesse für Startups, aber auch immer mit dem Versuch, diese unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen. Als Gründer aus der Corporate-Sicht, aus der Forschungseinrichtung raus. Und ich habe mich auch sehr schnell dafür entschieden, bei allem, was damals mal, ich war auch zu meiner Wiener Zeit, an spannenden digitalen Ventures entstanden sind. Tolle Reisen, höchsten Respekt für jeden, der das auch erfolgreich umsetzt. Aber überhaupt nicht meine Welt, was die Produkte angeht. Also ist nichts, was mich treibt.
Du hast schon auch gegründet, wie du eben angedeutet hast. Bist aber jetzt doch im Kern, ne, in der wissenschaftlichen Vermittlung unterwegs. Oder natürlich in der Translation unterwegs, Warum war es dann doch nicht das Gründen? Du wirkst doch so, kannst auch sehr gut. Siehst aus wie ein Gründer.
Ja, das freut mich. Nehme ich so mit heute schon mal aus dem Tag. Ja, die zwei Gründungen, die ich gemacht habe, waren ein bisschen halbherzig. Die waren fast artifiziell, weil wir damals gelehrt haben, Entrepreneurship an der Uni, und wir gesagt haben, wir haben einfach nur das Buch zuerst gelesen. Was bringt uns eigentlich in die Position, das Ganze zu lehren? Und das war für uns der Trigger zu sagen, komm, dann gründen wir doch ein Unternehmen. Und so sind wir dann auf die Startup-Ideen gekommen, die ich nachher auch mitgegründet habe. Aber ich glaube, weil es nie so ein echtes Herzensthema von mir war, ein Problem, was mich getrieben hat, ist es nachher auch nicht erfolgreich gewesen.
Und es war nicht tief. Ne? Einmal hast du ein E-Commerce gemacht, glaube ich. Ne?
Das war
irgendwie besonders flach.
War nicht tief. Ja, E-Commerce war flach. Das zweite, die Software-Idee, die wir hatten, um Leute von der Ideengenerierung bis zum Investment-Readiness-Status zu bringen, war technologisch auch eher flach. Von daher etwas, was ich noch ausmerzen will. Zurück zu deiner Frage. Erstens, ich kann dir sagen, ich mache mir da oft drüber Gedanken. Insofern, ich glaube, es gibt zu viele von mir. Es gibt zu viele, gerade auch im deutschen Ökosystem, die machen irgendwas mit Startups, haben aber nie gegründet oder haben es auch gerade nicht vor. Dafür brauchen wir deutlich weniger. Zweitens aber, was mich positiv stimmt, wir haben ja ein Stück weit immer die Zuckerbergs und Co., die irgendwie als Studenten in der Garage und so weiter und so fort. Ich glaube, die Story ist auch spannend, aber viel weniger relevant, als wie sie laut erzählt wurde. Ich habe das Gefühl, dass speziell rückt zu tiefer Expertise die Menschen, die ein paar Jahre oder Dekaden noch manchmal Industry oder Technologie Pedigree haben, diejenigen sind, die dann die spannenden Dinge hervorbringen. Und das kommt dazu, dass es auch die eine oder andere Forschung gibt, dass der erfolgreiche Gründer im Schnitt, glaube ich, irgendwo zwischen Ende 30, Mitte 40 ist. Bin letztes Jahr 40 geworden, von daher habe ich das Gefühl, ich komme so langsam ins relevante Fenster, um dann auch erfolgreich zu gründen. Also es treibt mich, aber ich weiß auch, es muss ein Thema sein, es muss eine Teamkonstellation sein, wo ich weiß, damit kann man, wenn ich so sagen darf, echt was durch die Decke hauen. Damit kann man wirklich einen Beitrag leisten und Dinge radikal sprungmäßig verändern. Und solange ich das Thema und die Teamkonstellation nicht gefunden habe, werde ich es auch nicht machen. Darüber hinaus, ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs, glaube ich. Das wäre normalerweise so die Metapher. Ich habe so viel Spaß an diesen unterschiedlichen Technologiefeldern, Innovationen, die Leute, die dahinter stecken. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade für eine 10-Jahres-Journey auf ein Thema committen könnte.
Es ist interessant, was du sagst, dass ne, das Klischee ja wäre, dass die große Innovation in der Regel von den ganz Jungen kommt. Was ja im Grunde eine alte literarische Erzählung auch ist. Wir bei der Sprint stellen auch immer wieder fest, dass insbesondere jetzt diejenigen, die aus der Wissenschaft heraus dass die Erkenntnis in eine Innovation wandeln, oft eher wirklich im zweiten Teil der Karriere sind, 45, 50. Ist das auch deine Beobachtung jetzt bezogen auf die wissenschaftlichen Counterparts?
Und ja, das ist wieder ein Stück Evidenz, was du gerade hinzubringst. Ich würde das so spiegeln. Nicht, dass nicht auch junge Gründer einen enormen Impact machen können. Wir haben genügend Stories hier im Ökosystem und überall weltweit, wo tolle Unternehmen aus der jungen Generation entstanden sind. Ich glaube, das, was uns fehlt, ist aber, die Leute zu mobilisieren, die mit nochmal einer tieferen Expertise kommen und dadurch auch nochmal vielleicht einen anderen Typ Unternehmen gründen. Ich finde das hochspannend, mit denen zu arbeiten, und würde mir wünschen, dass viel mehr auf den Trichter kommen.
Aber natürlich bist du trotzdem Gründer. Gewissermaßen, das merkt man ja, ein Intrapreneur in einer Business School. Wo möchtest du das Institut jetzt in den kommenden 5 oder 10 Jahren hin entwickeln?
Es gibt ja große Vorbilder im Ökosystem, wo man an so einem Standort oder auf so einer Institution hinkommen kann. Du hast eben die Unternehmertum schon angesprochen. Es gibt auch überall auf der Welt spannende Ökosysteme. Und mir ist es wichtig, dass wir wirklich zeigen, ich finde es spannend, auch weil der ein oder andere manchmal Business Schools belächelt, wenn es um Entrepreneurship geht. Ihr macht doch Management. Das hat doch mit Entrepreneurship nichts zu tun. Warum glaubt ihr, dass ihr da irgendwie einen Beitrag leisten könntet? Es ist in der DNA dieser School. Und ich glaube, wir können auch zeigen, dass wir den entsprechenden Beitrag leisten können. Das zeigen wir auf ganz vielen, vielen Ebenen. Und damit auch wirklich ein ernsthafter und der richtige Komplementär, ich habe es eben angesprochen, der großen Wissenschaftseinrichtung zu sein. Und ich möchte dafür Sorge tragen, der Trigger für dieses Institut ist ein Chart. Das zeigt am Ende des Tages, das nennen wir das Deep Tech Gap, von irgendwo dem, was wir in die Forschung investieren, bis hin zu, wie viele starke Patente sind eigentlich vorhanden, unternehmerische Aktivität, Investments in die Innovationen, die da rauskommen, am Ende auch globales Business oder Unicorns, was für ein Gap wir haben zu den USA. Unternehmerische Aktivität haben sie uns 2,5-fach voraus, irgendwo über das 7-fache an Investment pre-IPO, irgendwie das 4,5-fache an globalem Business, was daraus entsteht. Und unser Beitrag mit dem Institut soll sein, moving the needle, ein Stück weit dazu zu verhelfen und das hoffentlich auch messbar zu machen, dass wir diese Lücke mitschließen, eben genau, indem wir dabei facilitieren, Business und Wissenschaft und Forschung zusammenzubringen. und eben auch das wirklich zeigen zu können. Ich sage dem Team immer, es gibt draußen so viele, die sind unglaublich laut. Es gibt wahnsinnig viele im Ökosystem heute, die sagen Entrepreneurship. Es gibt glänzende Websites, zu was da nicht alles gemacht wird, von Pre-Incubator zu Accelerator zu Company Builder und Pipapo. Ganz wenige, glaube ich, können wirklich aufzeigen, dass sie damit einen Impact gemacht haben. Wir versuchen, sehr, sehr klein gestartet, jetzt Schritt für Schritt aufzubauen und wirklich auch Industrie für Industrie, weil wir denken in Vertikalen. Wir haben in Health gestartet. Jetzt gehen wir in die Nachhaltigkeitsthemen. Wir starten dieses Jahr Next Generation Computing. Also wir gehen so ein bisschen den Reigen durch, haben noch viele andere Themen vor, da jedes Mal auch zu analysieren, wo klemmt's? Was sind die spannenden Themen technologischer Natur, wo wir von der Business-Seite auch was hinzubringen können und dann ganz gezielte Maßnahmen zu setzen, um eben an diesem Gap zu arbeiten. Und wo wir dann am Ende in 5 oder 10 Jahren auskommen, I don't know, aber ich möchte aufzeigen können, wir haben tatsächlich einen Beitrag geleistet.
Und habt ihr schon erfolgversprechende Pferde im Rennen?
Wir haben sehr erfolgreiche Pferde im Rennen, das hatte ich ja gesagt. Zum Beispiel zu sagen, du hast irgendwo eine Reihe von PhDs, und die sind nach der School deutlich motivierter, ein Unternehmen zu gründen als vorher. Wir haben in der ersten Kohorte unseres Creative Destruction Lab für Health gezeigt, im ersten Jahr 2023, du erinnerst dich, da war es wirtschaftlich nicht ganz so spannend da draußen, haben sich aus unserer Kohorte heraus 3 ganz konkrete Investments ergeben. Und das ist irgendwie ein Impact, den werden wir darstellen. Und auch in der Zusammenarbeit mit der Sprint, das ist genau das, was wir gemeinsam versuchen. Tolle Challenge, ihr füttert die Teams an, habt die technologisch ausgewählt und die Teams ausgewählt, dass sie ihr höchstes Potenzial haben. Und wir wollen eine Komponente sein von der Business- und Mentoring-Seite, um dem zu Erfolg zu verhelfen. Lasst uns Ende des Jahres nochmal drüber reden, wo wir angekommen sind.
Kann es sein, dass wir insgesamt zurzeit Deutschland, was die Innovationskraft und die Potenziale angeht, kleiner reden, als es ist?
Für mich ist es weniger das Potenzial oder wo wir heute in Klammern noch sind, sondern vielmehr so dieser stetige Trend. Und woran mich das so ein bisschen erinnert, Ray Dalio, Bridgewater, einer der größten Investmentfirmen weltweit, der hat dieses The Changing World Order Buch geschrieben, wo am Ende des Tages sich die großen Dynastien und die größten Mächte der Welt über Jahrhunderte angeschaut hat. China immer mal wieder und die USA und UK, Frankreich, Niederlande, sogar die ganz vorne. Und 3 Frühindikatoren gesehen hat, bevor so eine Volkswirtschaft an seinen Peak kommt. Education geht als erstes runter, dann die Wettbewerbsfähigkeit. Und dann irgendwo am Ende des Tages auf die Innovativität. Und das führt dann ultimativ auch dazu, dass man nicht mehr das Sagen in der Welt hatte wie zuvor. Und das ist so ein Stück weit, wo ich sage, Potenzial haben wir noch und nöcher. Wir sind auch immer noch auf einem ganz hohen Niveau unterwegs. Aber dieser Trend ist etwas, was mir so ein bisschen Sorge macht. Und das gepaart mit, wir reden zwar mittlerweile wieder viel über Optimismus, aber wenn ich wirklich optimistisch bin, dann glaube ich, dass die Zukunft besser ist als heute und dann fange ich an zu investieren. Und ich sehe noch zu wenig, dass Leute wirklich ihre eigene Karriere, ihre Zeit riskieren und wirklich investieren, um zu sagen, morgen ist besser. Von daher gehe ich davon aus, dass wir uns nicht zu klein reden, aber wir müssen schon aufpassen, dass wir diese großen Trends nicht verschlafen und gleichzeitig unser Asset jetzt hebeln. Und nochmal, das sind die großen Wissenschaftseinrichtungen und daraus Innovationen fördern. Und das ist mehr im Tun als übersprechen.
Wenn ich Gründerin oder Gründer bin hier aus der ESMT und ich habe die Wahl, in Deutschland oder in den USA zu gründen, welchen Grund habe ich, in Deutschland zu gründen?
Es gibt erstmal logische Gründe, auch in die USA zu gehen. Und es kommt ein bisschen auf die Industrie an und in welchem Markt ich mich bewege. Klar gibt es dort mehr Kapital, mehr Risikofreude auch unter den Kapitalgebern. Es gibt eine oder andere Industrie, schauen wir uns den Pharmabereich an, da komme ich fast an den USA nicht vorbei. Aber wir haben in Deutschland unglaublich und in Europa unglaublich viel Möglichkeiten, genauso ein Business zu bauen, wie es dort drüben auch funktioniert. Es möge ab und an vielleicht ein bisschen mehr Startschwierigkeiten mit sich bringen, weil vielleicht das Kapital nicht gleich vorhanden ist oder Märkte noch entwickelt werden müssen. Aber das ist ja genau die, wovon ich widerspreche. Ambition, Optimismus in Taten umlegen. Und wenn ich an diesen Standort glaube, ja, dann mache ich es hier. Und dann versuche ich es auch erstmal hier zu starten. Und wenn ich dann in die USA gehe am Ende des Tages und es dann dort mache, dann hoffe ich doch, dass die Leute wieder zurückkommen mit all ihrer Expertise und dem, was sie drüben gelernt haben und es wieder hier ins Ökosystem investieren.
Was muss passieren, damit aus der Behauptung des Optimismus tatsächlicher Optimismus wird?
Die Leute müssen entsprechend vorangehen. Und ich habe es auch letztens, ich glaube, es war ein LinkedIn-Post zu den Themen, wenn ich auch die Sprint anschaue. nicht nur radikal sagen und Sprunginnovation fordern, sondern es auch tun. Und wenn ich mir Themen anschaue, die auch die Sprint fördert, dann ist das genau auch Walk the Talk am Ende des Tages. Von daher würde ich mir erhoffen, dass die großen, dass die Leader aus den Forschungseinrichtungen, aus den Unternehmen, aus der Gründerszene, und wir haben viele, viele Top-Investoren, die das jeden Tag auch zeigen, investieren in genau die auch wissenschaftlichen und komplexeren Themen. Und wenn wir das tun, dann haben wir nicht nur darüber gesprochen, sondern es tatsächlich auch gemacht und werden am Ende Früchte ernten.
Apropos LinkedIn-Post, ich habe bei dir gesehen in letzter Zeit, dass du mehrfach zu Generationenvertrag unter Unternehmen gepostet hast. Was meinst du damit?
Das meine ich damit genau das, was wir am Ende des Tages auch mit dem Creative Destruction Lab bauen. Wir müssen die unternehmerisch erfahrenen Menschen in diesem Ökosystem alle an einem Ort bündeln. Genau das, was es im Silicon Valley ist, findest du an jeder, an den relevanten Straßenecken und Cafés die relevanten Leute. In Boston, das Dreieck, kannst du irgendwie aufzeichnen in der Stadt, wo sich all die relevanten Institutionen und die Expertise bewegt. Und mit dem Generationenvertrag meine ich, dass, ob es unsere Familienunternehmer sind, die erfahrenen Corporate-Leute, die wissen, wie man auch Innovation groß skaliert. Die Leute hier im Ökosystem, die im Deep-Tech-Bereich ihren Exit gemacht haben, dass sie hier zurückkommen, an eine School wie unsere, an die Universitäten, wohin auch immer der Nukleus von neuen Innovationen liegt, und genau sagen, im Sinne eines Generationenvertrags, ich weiß, er ist bei uns ein bisschen negativ belegt, der Begriff, aber er passt für mich so gut drauf, wir helfen dir, auch deine Innovation aufzubauen, und daraus ergibt sich nachher wieder eine Generation, die diesen Samen und die Expertise noch breiter säen kann.
Das ist ein optimistisches Zukunftsbild. Vielen Dank. Lass mich dir die letzte Frage stellen, die ich allen meinen Gästen stelle, nämlich, welche Sprunginnovation du dir für das Jahr 2050 für dich, für deine Lieben, für deine Kinder wünschen würdest am meisten?
Weil du Kinder gesagt hast, ich weiß, dass du die Frage am Ende immer stellst, und ich habe mich auch so genährt. Ich habe meine drei Kinder gefragt und habe das zusammengebracht mit meinem Thema, was mich sehr treibt. Und das sind die Neurowissenschaften. Das ist, finde ich, ein unglaublich spannendes Feld. Und mein Ältester sagte, ich hätte gerne Google ins Gehirn implantiert. Irgendwo so weg von diesen Geräten, und wir brauchen immer irgendwie Computer und Smartphone, sondern was ich gerne hätte, ist, dass wir es wirklich das Gehirn greifen und es so beherrschen können, dass A, wir die Krankheiten, unsere Aufmerksamkeitsspanne, glaube ich, ist mittlerweile von 12 auf 8 Sekunden runtergegangen. Wir sind bald.
Du bist im Trend, offenbar.
Ich bin absolut im Trend. Und auch bei meiner Zeit bei Biogen habe ich gesehen, welche Krankheitsbilder da eigentlich noch auf uns zukommen, die wir unbedingt greifen müssen, und gleichzeitig auch die Potenziale, die wir vielleicht in Verbindung mit Technologie haben, irgendwie eine Google-Suchmaschine da oben drin zu haben, das Handy nicht mehr so benötigen, um Informationen zu halten, vielleicht Sprachen oben reinladen können, und schon kann ich auch fließend Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, was auch immer ich möchte. Das ist das, was ich gerne hätte. Gehirn verstehen, in Neurowissenschaften große Fortschritte auf der Krankheitsebene, aber genauso auf den Potenzialen in Verbindung mit Technologie.
Aber diese Schnittstelle sollte nicht von Elon Musk dominiert werden. Darauf könnte er jetzt rauslaufen. Er ist ja schon ganz schön weit vorne wieder mal.
Da sind wir wieder bei Optimismus. Das darf auch gerne jemand aus Europa kommen und das in gleicher großer Ambition aufbauen und umsetzen.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Thorsten.
Besten Dank, hat mich gefreut.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch euch hier im Saal in der ESMT, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn bewertet und wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt. Produziert wurde diese Folge, wie alle anderen auch, von Max Zöllner in 14 Tagen. Da kommt dann die nächste Episode. Bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.